NDR Info. Echo des Tages.
Mit Christoph Prössl einen schönen guten Abend. In Berlin berät ein Krisenstab darüber, wie die Behörden nun reagieren sollen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Wir berichten auch über die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen und in Norddeutschland. Außerdem in der Sendung: Verbraucherschützer und Volkswagen haben im Streit um eine Entschädigung für Dieselbesitzer eine Einigung erzielt. Zunächst aber zur Lage in der Türkei. Bei einem Luftangriff bei Idlib im Norden Syriens wurden 33 türkische Soldaten in der vergangenen Nacht getötet. Die türkische Regierung reagierte mit Gegenschlägen und forderte den Beistand der NATO. Die Regierung in Ankara hat offenbar auch die Grenze nach Europa geöffnet, zumindest teilweise. Wie Beobachter einschätzen, auch um den Druck auf die Europäische Union zu erhöhen. Aus Istanbul berichtet Karin Senz.
Durch den Bosporus sind heute zwei russische Kriegsschiffe gefahren. Das ist ein Bild, das die Istanbuler kennen. Aber in der aktuellen Lage wirkt es schon fast absurd. Denn in der Regel fahren diese Schiffe nach Syrien. Und da hat sich die Lage zwischen der Türkei und Russland vergangene Nacht zugespitzt. Ankara macht zwar das syrische Regime für den Tod von 33 Soldaten in der Region Idlib verantwortlich, aber Russland ist die Schutzmacht von Machthaber Assad. Ein paar Kilometer westlich des Bosporus, an einer Istanbuler Busstation, ist Aufbruchstimmung unter einer ganzen Reihe an Flüchtlingen. Er will nach Griechenland, erzählt der junge Afghane. Dieser Flüchtling aus dem Sudan erklärt, er will nach Europa, nach Marseille. Und dieser Syrer träumt von Deutschland. Er sei alleine unterwegs, ohne Familie. Im Bus wartet schon der Fahrer. Der hat gut zu tun, meint er.
Wir fahren zwischen Istanbul und Edirne. Richtung Edirne ist gerade sehr viel Betrieb. Wir fahren hauptsächlich Flüchtlinge. Seit vergangener Nacht ist das richtig viel. Wir setzen zusätzliche Busse ein, auch Doppeldecker. Momentan ist alles ausverkauft. 70-80% der Fahrgäste sind Migranten.
Ein Passant beobachtet das Ganze und versucht zu erklären.
Gestern Nacht kam wohl diese Entscheidung. Die Grenzen sind jetzt offen. Ich denke, das ist gut für die Türkei und gut für die Flüchtlinge.
Offiziell gibt es bis jetzt nur Andeutungen. Der Sprecher von Präsident Erdogan, Fahrettin Altun, erklärt, der Türkei sei nichts anderes übrig geblieben, als die Grenzen durchlässig zu machen. Gleichzeitig bekräftigt er, an ihrer Flüchtlingspolitik habe sich nichts geändert. Das lässt Raum für Spekulationen. Allerdings nicht für diesen Syrer.
Wir sind jetzt hier, weil einige syrische Selbsthilfeorganisationen Busse organisiert haben. Man hat uns gesagt, dass die türkische Grenze jetzt wieder durchlässig sei für Flüchtlinge Richtung Griechenland und Europa. Diese Busse fahren kostenlos. Wir brechen auf, um es zu versuchen. Wenn's klappt, klappt's. Wenn nicht, dann eben nicht. Wir haben auf eine solche Chance gewartet, für Europa, für eine bessere Zukunft.
Das türkische Fernsehen zeigt Bilder vom Grenzübergang Edirne im Westen der Türkei. Den hat Griechenland geschlossen. Ein Bus steht quer. Die griechischen Beamten setzen angeblich Tränengas gegen die Flüchtlinge ein. Erdogan-Sprecher Altun betont noch, man werde Flüchtlinge nie als Waffe einsetzen. Aber als Druckmittel, fragen Kritiker? Denn Erdogan will die Hilfe der Europäer und der NATO im Konflikt um Idlib, verlangt nach einer Flugverbotszone. Der Zeitungsjournalist Mahmut Öber im türkischen Fernsehen.
Die Türkei steht massiv unter Druck durch Millionen von Flüchtlingen an ihrer Grenze. Deswegen muss die Türkei in Idlib präsent sein und präsent bleiben. Wir müssen auch internationale Unterstützung bekommen. Aber wenn die Türkei on the field, also vor Ort, nicht Fakten schafft und stark ist, wird niemand auf sie hören.
Bis gestern hatte der russische Präsident Putin kein Interesse an einem Treffen mit Erdogan, das für nächste Woche geplant war. Heute haben die beiden telefoniert und planen jetzt doch zusammenzukommen. Auch ein Telefonat mit Kanzlerin Merkel steht unter anderem auf dem Plan von Erdogan. Nur im türkischen Fernsehen, in dem er sonst so präsent ist, hat er sich bis jetzt zur aktuellen Lage noch nicht geäußert.
Nach den Angriffen syrischer Kampfflugzeuge auf türkische Stellungen in der vergangenen Nacht hatte die Türkei die NATO-Mitglieder aufgefordert, der Beistandsverpflichtung des Bündnisses nachzukommen. Die Vertreter der 29 Mitgliedsländer der Militärallianz kamen am Vormittag zusammen, um darüber zu beraten. Aus Brüssel berichtet Astrid Korall.
Dass die NATO-Botschafter heute in Brüssel ganz kurzfristig zu einer Sondersitzung zusammenkamen, wertete Generalsekretär Jens Stoltenberg als ein klares Zeichen. Ein Zeichen der Solidarität mit dem Bündnispartner Türkei.
Today's meeting is a clear sign of solidarity with Turkey.
Die NATO verurteilte auch die ständigen Luftangriffe des syrischen Regimes und Russlands in der Provinz Idlib und sie rief zur Deeskalation auf. Von Moskau und Syrien forderte Stoltenberg, sie müssten die Offensive stoppen, das internationale Recht respektieren und die Vereinten Nationen dabei unterstützen, eine friedliche Lösung zu finden.
I call on them to stop their offensive, to respect international law. And to back UN efforts for a peaceful solution.
Es war die Türkei, die nach dem Luftangriff in der Provinz Idlib, bei dem 33 türkische Soldaten getötet worden waren, um das Sondertreffen in Brüssel gebeten hatte. Kurz zuvor hatte Ankara noch die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, eine Flugverbotszone über Idlib einzurichten. Die Hoffnung auf zusätzlichen Beistand der NATO erfüllte sich für Ankara aber heute nicht. Denn Stoltenberg sprach nicht von einer Flugverbotszone, die außerhalb des Bündnisgebietes liegen würde. Er verwies nur darauf, dass die Partner regelmäßig überprüften, wie sie die Türkei unterstützen könnten und das bereits täten. Mit Flugabwehrsystemen in der Türkei und einem Avex-Aufklärungsflugzeug, das bei der Luftraumüberwachung helfe. Doch nicht nur bei der NATO war die neuerliche Eskalation in Syrien heute Thema, sondern auch bei der EU. Auch die rief dazu auf, diese zu beenden. Josep Borrell, der Außenbeauftragte, schrieb auf Twitter, es gebe das Risiko einer größeren, offenen, internationalen militärischen Konfrontation. Und sein Sprecher Peter Stano fügte wenig später hinzu, die Ereignisse verursachten unsägliches menschliches Leid, vor allem für die Zivilbevölkerung. Die Menschen müssten flüchten.
It's causing unspeakable human suffering of the civilians, mainly the civilian population in Idlib, which then turns into refugees.
Stellung musste Stano auch dazu beziehen, dass die Türkei, wie schon häufiger in der Vergangenheit, damit gedroht hatte, die Grenzen Richtung Europa für Flüchtlinge zu öffnen. Und zu berichten, wonach diese schon auf dem Weg zur Grenze sind. Die Türkei habe der EU mitgeteilt, dass es keine Änderung der bisherigen Politik gebe, sagte Stano dazu.
No announcement of any changes was underlined by the recent statement from today by the Turkish Foreign Ministry, which said that there are no changes to the Turkish policy on asylum seekers, refugees or migrants.
Für die EU ist im Moment klar, das Flüchtlingsabkommen gilt weiterhin und sie fordert von der Türkei, dass diese sich auch an ihre Verpflichtungen hält.
Die Bundesregierung verurteilte die Angriffe auf türkische Soldaten in Syrien, aber gleichzeitig wurde Kritik laut in Berlin an der Politik der türkischen Regierung. Markus Sambale mit den Einzelheiten.
Entsetzt sind deutsche Politiker, wenn sie auf die Zuspitzung im Konflikt zwischen der Türkei und Syrien blicken. Bundeskanzlerin Merkel ließ über ihren Sprecher Steffen Seibert erklären.
Ich kann für die Bundesregierung sagen, dass wir diese jüngste militärische Eskalation in Nordwestsyrien besonders in der Region Idlib mit sehr großer Sorge sehen.
Die Bundesregierung verurteile den Angriff auf türkische Stellungen, sagte Seibert weiter. Norbert Röttgen von der CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, ging noch weiter. Syrische und russische Bombardierungen seien Kriegsverbrechen. Röttgen verlangt mehr Druck auf Russland.
Ich finde, wir müssen über Sanktionen reden, wenn Kriegsverbrechen gegen Zivilisten an der Tagesordnung praktiziert werden.
Vorwürfe an die Bundesregierung aus der Opposition. Von Einseitigkeit spricht Sevim Dadelin. Die linken Abgeordnete fordert, die Bundesregierung müsse auch das Vorgehen von Präsident Erdogan in Syrien an der Seite von Terrororganisationen verurteilen. Auch die AfD übte Kritik. Fraktionschefin Alice Weidel sprach von einem Erpressungshebel, den Angela Merkel dem türkischen Präsidenten mit dem Flüchtlingsdeal selbst in die Hand gegeben habe. Für Unklarheit sorgten hier in Berlin Berichte, die Türkei öffne ihre Grenze, um Flüchtende in die EU zu lassen. Regierungssprecher Seibert blieb heute Mittag zurückhaltend.
Uns ist nicht bekannt, dass es einen solchen Befehl, wie er in den Medienberichten erwähnt wird, von der türkischen Regierung aus auch tatsächlich gibt, dass solch ein Befehl tatsächlich erteilt wurde.
Ob Deutschland denn besser als 2015 mit einer Situation umgehen könnte, in der viele Geflüchtete gleichzeitig ins Land kämen, wurde der Sprecher des Innenministeriums, Steve Alter, gefragt. Er wollte sich ausdrücklich nicht auf die aktuelle Entwicklung beziehen, als er erklärte, man sei vorbereitet.
Die Infrastruktur ist anders aufgestellt, die technischen Rahmenbedingungen zum Informationsaustausch sind anders aufgestellt. Alle beteiligten Behörden haben aus dieser Situation gelernt und wir sind heute in einem Zustand, dass wir ganz andere Kapazitäten und eine ganz andere Resilienz für ein Ansteigen von Zugängen hätten.
Derzeit setzt die Bundesregierung darauf, die Krise in Nordsyrien durch politische Gespräche mit der Türkei und mit Russland zu entschärfen. Es liege jetzt am russischen Präsidenten Putin, darauf einzugehen, hieß es von der Bundesregierung.
Die Türkei hatte um Beistand der NATO gebeten und macht durch Grenzöffnungen deutlich, welches Druckmittel die Regierung in Ankara hat. Eine schwierige Situation für das Militärbündnis. Das Treffen der Vertreter der NATO-Mitgliedsländer kommentiert aus Brüssel Michael Schneider.
Die NATO macht es sehr geschickt, Abstand wahren, sich aber trotzdem wie ein guter Freund benehmen, indem sie die türkischen Partner in den Arm nimmt und tröstet. Die getöteten Soldaten seien natürlich bedauerlich, die Situation besorgniserregend, die Türkei ein wichtiger Verbündeter. Doch sollte Erdogan darauf spekuliert haben, dass er neben Beileidsbekundungen auch Flugzeuge und Truppen bekommt, hat er sich verrechnet. Das hätte im Vorfeld auch allen klar sein können. Die Bündnispartner hatten es schon zu Beginn der türkischen Offensive einstimmig und deutlich gesagt. Wer in Syrien auf eigene Faust zündelt, der kann nicht mit Unterstützung rechnen. Schließlich ist die Türkei hier nicht das unschuldige Opfer, sondern auch ein Akteur auf dem Kriegsschauplatz Nordsyrien. Wer Streit sucht, der muss sich nicht wundern, wenn er Prügel kassiert. Von dieser Haltung weicht die NATO vorerst nicht ab. Freunde bleiben ja, sich mitprügeln nein. Es wäre gut, wenn die EU diesem Beispiel folgt. Sie ist in diesem Streit zwar selbst angezählt, denn sie ist durch den Flüchtlingsdeal mit Erdogan erpressbar. Doch dafür zahlt sie auch Schutzgeld, das die Türkei bislang gern nimmt. Jetzt Ankara auch noch Truppen zu schicken, wäre ein Zeichen, dass Europa jeden Preis zahlt. Militärinterventionen stoppen keine Fluchtbewegungen. Im Gegenteil, das hat Erdogan ja gerade eindrucksvoll bewiesen. Und nur aus Angst vor Flüchtlingen sollte die EU nicht beim syrischen Abenteuer mitmischen. Schon gar nicht in einer Flugverbotszone über Idlib, die die NATO nach türkischem Wunsch kontrollieren soll. Gut, dass das Bündnis Erdogan hier in die Schranken weist. Denn wie er selbst gerade erleben durfte, im Krieg wird auch mal geschossen. Und deshalb ist es besser, dass sich vorerst keine französischen, dänischen oder deutschen Truppen in die Gefahrenzone begeben. Um ihren Kopf hinzuhalten für eine Türkei, die in Nordsyrien ihren ganz privaten Feldzug führt.
Michael Schneider kommentierte. Kommen wir zum nächsten Thema, der Ausbreitung des Coronavirus. Die Basler Fastnacht in der Schweiz fällt aus, der Genfer Autosalon auch, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern. Die Schweizer Behörden haben entschieden, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zu untersagen, mindestens bis Mitte März. In Deutschland dürfte ein solches bundesweites Verbot ausbleiben. Hier sind die Länder und die Behörden vor Ort zuständig. Doch in Berlin beraten Experten von Gesundheits- und Innenministerium über Kriterien, die eine Entscheidung auf regionaler Ebene vereinfachen sollen. Aus Berlin berichtet Kai Clement.
Deutschland geht einen anderen Weg, so Susanne Wackers, Sprecherin von Gesundheitsminister Spahn. Hier treffen die Behörden vor Ort die Entscheidungen. So regle es das Infektionsschutzgesetz.
Weil die Behörden vor Ort am besten die Lage beurteilen können. Also die kennen die Örtlichkeiten, die haben die Genehmigungsunterlagen für eine Veranstaltung. Also dort ist das Wissen um die Umstände einer Veranstaltung, ob die nun stattfinden kann oder nicht. Und insofern ist das auch sachgerecht.
Soll die Tourismusmesse ITB in Berlin stattfinden? Ja oder nein? Dazu werde der Krisenstab, vor allem mit Vertretern von Innen- und Gesundheitsministerium, am frühen Abend deshalb keine Empfehlung abgeben. Er werde aber Kriterien entwickeln, um die Behörden vor Ort bei ihren Entscheidungen zu unterstützen. Ein Kompetenzgerangel zwischen Bund, Ländern und Kommunen? Nein, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert.
Das föderale System in Deutschland ist erprobt und es hat sich schon in vielerlei herausfordernden Lagen bewährt. Und die Menschen können sich darauf verlassen, dass alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden, eng abgestimmt, gut voneinander und miteinander informiert am gleichen Ziel arbeiten werden, nämlich die Ausbreitung dieses Virus in Deutschland einzudämmen bzw. zu verlangsamen.
Flugpassagiere aus Italien, China, Südkorea, Japan und dem Iran müssen bereits eine sogenannte Aussteigekarte ausfüllen, einen zweiseitigen Fragebogen, unter anderem mit Angaben zum Sitzplatz und der Adresse. Im Fall einer Infektion an Bord geht es darum, Passagiere schnell kontaktieren zu können. Eine ähnliche Anordnung gilt für den Schiffsverkehr. Der Krisenstab soll sich auch damit befassen, wie so etwas im grenzüberschreitenden Schienen- und Busverkehr umgesetzt werden könne, so Steve Alter vom Innenministerium.
Das wird natürlich immer schwieriger, je weiter man in den Individualverkehr hineinkommt, weil Sie sich vorstellen können, es muss irgendeine Stelle geben, die diese Zettel ausgibt und dann muss es ausgefüllt werden und wieder eingesammelt werden. Das sind schwierige Fragestellungen.
Am Morgen hat erneut das Robert-Koch-Institut in seiner inzwischen täglichen Pressekonferenz informiert. Weltweit gäbe es inzwischen mehr als 83.300 Fälle, führt Vizepräsident Lars Schade aus. Etwa 1.100 mehr als am Vortag. Auch Deutschland meldet neue Fälle. Insgesamt seien es nun mehr als 50. Aber auch diese neuen Verläufe, so schade, seien immer noch ganz gut zuzuordnen.
Wir hatten ja gesagt, es sind importierte Fälle möglich, weitere Einzelfälle, Infektionsketten und auch Ausbrüche, dass wir diese Risikoeinschätzung weiter aufrechterhalten. Dass es eben zurzeit kein breites Geschehen in Deutschland zu geben scheint und dass deshalb das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung gering bis mäßig einzuschätzen ist.
Zur Vorbeugung empfiehlt Schade bekannte Mittel. Wasser und Seife, Niesen in die Armbeuge, nicht aber Atemmasken.
Kai Clement berichtete aus Berlin. In Nordrhein-Westfalen wurden heute weitere infizierte Personen gemeldet und die Behörden haben auch weitere Maßnahmen ergriffen. Michaela Rensing mit den Einzelheiten.
Die Zahlen steigen schnell. Heute Mittag war noch von 20 bestätigten Corona-Fällen in Nordrhein-Westfalen die Rede. Vorhin sagte der Landrat des Kreises Heinsberg-Pusch, es gebe 35 Fälle. Im Kreis Heinsberg in der kleinen Stadt Gangelt hatte es angefangen. Mit den Infektionen bei einem Ehepaar, das sozial sehr aktiv war und einige andere angesteckt hat. Rund 1000 Menschen sind in dem Landkreis in häuslicher Quarantäne. Auch Infizierte, denn außer dem Ehepaar ist offenbar keiner schwer erkrankt. Heute war NRW-Gesundheitsminister Laumann in Heinsberg, um mit niedergelassenen Ärzten und Klinikärzten und dem Landrat zu sprechen. Dabei ging es auch um die Frage, ob man weiter Ärzte in Quarantäne nehmen soll, die Kontakt zu möglichen Kontaktpersonen von Infizierten hatten. Das hat der Landrat verneint.
Sie haben vielleicht mitbekommen, dass wir mittlerweile, wenn wir die Wege der Infektion hier im Kreis Heinsberg verfolgen, sagen, da gibt es mittlerweile so viele Querverbindungen und so viele mögliche Infektionsquellen, dass es auch gar keinen Sinn macht, jetzt da weiter groß im großen Stil nach möglichen Kontaktpersonen zu suchen.
Die Suche nach Kontaktpersonen wird also aufgegeben, zumindest wenn Ärzte betroffen sind. Man hat sich darauf geeinigt, dass Kreis und Land NRW nun vor allem das Gesundheitssystem unterstützen wollen, die Hausärzte und die Krankenhäuser des Kreises Heinsberg. Die Corona-Krise hat aber in Nordrhein-Westfalen auch Auswirkungen über den Kreis hinaus. Im benachbarten Rhein-Erft-Kreis hat die Verwaltung die Bewohner aufgefordert, ab sofort größere Menschenansammlungen zu vermeiden und nicht an Großveranstaltungen teilzunehmen. In Düsseldorf wurde heute ein weiterer Fall bestätigt. Es handelt sich um einen Mitarbeiter einer Unternehmensberatung. Alle Kollegen des Betroffenen wurden nach Hause in Quarantäne geschickt. Mehr als 1500 Mitarbeiter. In Nordrhein-Westfalen werden auch immer mehr Veranstaltungen abgesagt. In Düsseldorf wurde die internationale Messe für Technologien der Metallverarbeitung verschoben. Und auch für andere Messen wird geprüft, ob sie stattfinden können.
Das Coronavirus breitet sich weiter aus, auch nach Norddeutschland. Ein Arzt infizierte sich mit dem Virus. Der betroffene Mann wohnt in Schleswig-Holstein und arbeitet in der Kinder- und Jugendmedizin des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf UKE. Bislang hat er keine weiteren Menschen infiziert. Lina Behling.
Wir sind gut vorbereitet. Das waren die Botschaften der Hamburger Gesundheitsbehörde und des Gesundheitsministeriums in Schleswig-Holstein. Bisher ist klar, etwa 50 Personen hatten nach Angaben des UKE Kontakt zu dem Kinderarzt, darunter Ärzte, Pflegepersonal und Patienten mit Eltern auf der Kinderstation. Alle wurden auf den Erreger untersucht und befinden sich in Quarantäne, zum Teil im UKE oder isoliert zu Hause. Die Testergebnisse, die bisher vorliegen, sind negativ. Derzeit ermitteln die Behörden weiter nach Kontaktpersonen. Aus Kiel hieß es, man nehme die Lage sehr ernst und erwarte weitere Fälle in Schleswig-Holstein. Aber, so Gesundheitsminister Heiner Gark,
ich würde mir wünschen, dass weder Panik geschürt wird, noch das verharmlost wird. Zu beiden besteht kein Anlass. Wir haben allen Anlass, die Situation sehr ernst in den Blick zu nehmen, sehr deutlich zu machen, dass unser Gesundheitssystem in Deutschland insgesamt eines der leistungsfähigsten Gesundheitssysteme dieser Welt überhaupt ist.
Weder Großveranstaltungen müssten gemieden, noch Vorräte aufgestockt werden, erklärte der FDP-Politiker. Auch Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks warnte vor unbegründeter Panik. Es bestehe kein besonderer Anlass zur Sorge.
Der beste Schutz, wenn man sich Sorgen macht, ist das, was auch jeder rät, wenn es darum geht, sich nicht mit Grippe anzustecken. Nämlich Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen in ausreichender Zeit, auch mit den Händen nicht im eigenen Gesicht fummeln, weil man auf diese Art und Weise eben übertragen würde. Das ist der beste Schutz vor einer Ansteckung. Mundschutz ist eher keine Maßnahme, die man empfehlen würde im Moment.
Das Uniklinikum, betonte UKE-Vorstand Joachim Prölz, sei auf allen Krankenstationen und in allen Abteilungen vollständig handlungsfähig. Auch dem Infizierten geht es laut Angaben des Fachstabs Seuchenschutz gut. Er ist symptomfrei und mit seiner Frau zu Hause isoliert. Der Mann war am Wochenende von seiner Italienreise zurückgekehrt, wohl mit dem Auto. Und auch zur Arbeit war er wohl mit dem Auto unterwegs. Das heißt, er hatte weder Kontakt zu Reisenden im Flugzeug noch in der Bahn.
Lange stemmte sich Volkswagen gegen Schadenersatzzahlungen im Dieselskandal. Nun gibt es eine Einigung. Der Verbraucherzentrale Bundesverband und Vertreter des Konzerns einigten sich nun doch auf Einmalzahlungen für geschädigte VW-Kunden. Zwischen 1.350 und 6.257 Euro können Kunden erhalten. Über die Details berichtet Annika Krempel.
Die Entschädigungen werden den Volkswagen-Konzern wohl rund 830 Millionen Euro kosten. Rund 15% des ursprünglichen Kaufpreises sollen Kläger erhalten, die sich der Musterfeststellungsklage angeschlossen hatten. Je nach Autotyp und Modelljahr sind das zwischen 1.350 und 6.257 Euro. VZBV-Vorstand Michael Müller reagiert zurückhaltend.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat für mehr gestritten. Vor allem auch dafür, dass Volkswagen allen im Klageregister eingetragenen Verbrauchern ein Angebot macht. Aber im Rahmen der schwierigen Verhandlungen ist das Ergebnis das, was maximal vereinbar war. Das Volkswagen-Angebot ist nicht großzügig, liegt aber im Rahmen der bisher in Individualvergleichen erzielten Summen.
Das große Manko des Vergleichs: zwei Käufergruppen erhalten vorerst keine Entschädigung. Zum einen Käufer, die zum Kauftermin keinen Wohnsitz in Deutschland hatten. Zum anderen Dieselfahrer, die das Auto ab dem 1. Januar 2016 kauften, als die Manipulationen schon bekannt waren. Bei ihnen sei es zu schwierig, die Höhe der individuellen Ansprüche festzustellen, erklärt Rechtsanwalt Tobias Ulbrich.
Die Ausnahme dieser Gruppe bedeutet nicht, dass diese Betroffenen keine Ansprüche besitzen. Die Ansprüche dem Grunde nach haben während der Musterfeststellungsklage erfreulicherweise die überwiegende Anzahl aller Oberlandesgerichte bestätigt.
Die Ausgangslage sei damit gut, individuell eine Entschädigung zu erstreiten. Das steht weiterhin auch allen anderen offen. Kein Autobesitzer ist verpflichtet, den Vergleich anzunehmen. Bis Mitte März erhalten alle Kläger Post und ein Angebot. Sie müssen sich entscheiden, bevor der Bundesgerichtshof Anfang Mai über eine Schadenersatzklage gegen VW verhandelt, erklärt Müller.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband rät weder zu einer Annahme des Angebotes, noch empfiehlt er die Ablehnung. Jeder Fall von jedem der 262.500 Anspruchsgeschädigten ist individuell. Und somit kann es keine pauschale Empfehlung geben.
Wer Unterstützung braucht, kann sich an einen Anwalt wenden. An diesem Punkt war eine Einigung vor 2 Wochen noch gescheitert. Strittig war, wer den Entschädigungsprozess durchführt, die Verbraucher dazu berät und wer die Kosten übernimmt. Jetzt ist klar, VW bezahlt die Erstberatung beim Anwalt. Und ein Wirtschaftsprüfer und Ombudsleute schauen dem Konzern bei den Entschädigungszahlungen auf die Finger.
Keine Woche nach der Hamburg-Wahl haben dort die Sondierungsgespräche zwischen SPD und Grünen begonnen. Für mehr als eine grundsätzliche Betrachtung der Ausgangslage war da allerdings keine Zeit. Die SPD-Landeschefin Melanie Leonhardt musste als Sozialsenatorin auf eine verkürzte Sitzung drängen, weil sie nach dem ersten gemeldeten Corona-Fall in Hamburg in der Behörde gebraucht wurde. Karl-Henry Lahmann.
Statt der geplanten 4 hatten die Sondierer nur 2 Stunden Zeit. SPD wie auch Grüne waren mit jeweils 3 Personen vertreten, Partei, Fraktions- und Senatsspitze. Anschließend sagten Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD wie auch seine Stellvertreterin Katharina Fegebank von den Grünen, dass über Grundsätzliches gesprochen wurde.
Heute haben wir die Situation, dass wir uns gemeinsam die Frage gestellt haben, wie wir, was ja eine naheliegende Option ist, in den kommenden 5 Jahren vertrauensvoll, verlässlich und mit unseren inhaltlichen Impulsen, die uns wichtig sind, zusammenarbeiten können.
Bei Fegebank war noch rauszuhören, der Wahlkampf hat wohl doch tiefere Spuren hinterlassen. Lange haben Rot und Grün sich ja vergleichsweise geschont. Im Endspurt wurde es dann doch etwas ruppiger. Offenbar gab es da in der grundsätzlich Phase der beginnenden Sondierung noch einiges aufzuarbeiten. Katharina Fegebank.
In der Tat waren wir das erste Mal in dieser Konstellation jetzt nach der Wahlauseinandersetzung, die ja mitunter auch mit harten Bandagen geführt wurde, zusammen. Und deshalb war es für uns erstmal wichtig, uns nochmal zu vergewissern, dass wir 5 gute Jahre hinter uns hatten. Und das ist, glaube ich, nach diesem Wahlkampf auch eine gute vertrauensbildende Maßnahme.
Am 9. März sollen die nun unterbrochenen Gespräche fortgesetzt werden. Am selben Tag trifft sich die SPD auch mit der CDU. Denn auch mit den Christdemokraten hätte die SPD eine Mehrheit in der Bürgerschaft. Inwieweit das zumindest als Drohkulisse reicht, um die bei der Wahl am vergangenen Sonntag deutlich gestärkten Grünen halbwegs im Zaum zu halten, ist derzeit nicht absehbar. Dass aber Tschentscher die Fortsetzung von Rot-Grün heute nochmals als eine naheliegende Option bezeichnete, könnte den Schluss zulassen, dass das Gespräch mit der CDU eher ein Pflichttermin ist.
ThyssenKrupp ist ein Stück Wirtschaftsgeschichte, prägend für eine ganze Region. Seit Jahren aber ist das Unternehmen in Schwierigkeiten. Neustrukturierungen folgten auf Umbauprozesse, Investitionen in den USA und Brasilien blieben erfolglos. Nun hat die Geschäftsführung die Aufzugsparte verkauft, den Teil des Konzerns also, der noch Geld brachte. Eine Maßnahme, um Zeit zu gewinnen für den weiteren Umbau. Aus Essen, Jörg Marksteiner.
Es ist eine gewaltige Finanzspritze. In die seit Jahren chronisch leeren Kassen von ThyssenKrupp fließen 17 Milliarden Euro. Im Sommer, spätestens aber im Herbst, soll die Überweisung der Finanzinvestoren eintreffen, sagte ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz am Tag nach der entscheidenden Sitzung in einer Telefonkonferenz.
Wie ich das auf gut Schwäbisch gelegentlich dann beschreibe, ein Tip-Top-Deal.
Denn damit habe ThyssenKrupp nach Jahren der Krise jetzt die Chance eines Neuanfangs.
Wir haben gestern eine Entscheidung getroffen, über die natürlich bei uns auch immer eine Träne im Auge bleibt. Es ist immer schwierig, den Verkauf eines Unternehmensanteiles zu entscheiden. Wir trennen uns von diesem Teil nicht gerne.
Denn es ist der einzige Teil, der seit Jahren prächtig Geld verdient. Die Wartung und der Bau von Aufzügen und Rolltreppen weltweit gilt als relativ krisensicher. Dieses wertvolle Tafelsilber hat ThyssenKrupp nun verkauft, aus schierer Finanznot. Das Unternehmen ist mit 7 Milliarden Euro verschuldet, muss 9 Milliarden Pensionslasten decken und im Alltag wird kein Geld verdient. Das Milliardengeschäft mit den Finanzinvestoren jetzt bringt zwar erst einmal Entlastung, andererseits bedeutet es auch, beim Ruhrkonzern versiegt demnächst die einzig verlässliche Einnahmequelle.
Eins ist klar, die goldene Kuh Elevator ist nicht mehr im Konzern. Das heißt, alle anderen Konzernteile müssen vernünftig aufgestellt werden, damit die ThyssenKrupp auch weiterhin eine Zukunft hat.
Warnt Knut Giesler, Chef der IG Metall in NRW. Die anderen Teile, das sind die Stahlwerke, die Zulieferungen an die Autoindustrie wie Lenksysteme und Federn, das ist der Bau von Zementfabriken und Marineschiffen. Alles Sparten, in denen es seit einiger Zeit nicht gut läuft.
Eine einzigartige Reise durch die Kunstgeschichte eröffnet sich am heutigen Abend den Besuchern der Semper-Galerie in Dresden. Das Gebäude wurde komplett saniert, steht nun wieder offen und lockt mit Skulpturen aus der Zeit der Antike bis zum Barock und italienischer Malerei der Renaissance. Andreas Berger berichtet.
Endlich sind sie wieder zum Staunen freigegeben. Lyotards Schokoladenmädchen, Vermeers Briefleserin am offenen Fenster, Giorgiones schlummernde Venus und natürlich Raphaels Sixtinische Madonna. Allerdings neu arrangiert auf roter Stofftapete.
Hier ist wirklich das Beste der Sammlung versammelt. Besonders die 4 großen Altarbilder von Correggio, für die die Dresdner Sammlung so berühmt ist. Rund um die Sixtinische Madonna, die auch die Blickachse durch 3 Oberlichtsäle beendet. die einen schon, wenn man von der Gebäudemitte drauf zugeht, förmlich auf sich selber zuzieht.
Sagt der Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister Stefan Koja. 7 Jahre hat's gedauert, den Semperbau in noch nie gekannten Glanz erstrahlen zu lassen. Fast 50 Millionen Euro kostete es. Ein Gefühl der Erhabenheit durchströmt einen beim Betreten der neuen Skulpturenschau im Erdgeschoss des Hauses.
Diese Säulenhalle, die von beiden Seiten mit Tageslicht durchflutet wird, das wir dann noch mit Kunstlicht unterstützen, die ist wirklich der ideale Präsentationsraum für die Kunst. Und da man hier gleich Hauptwerken der Dresdner Sammlung, also antiken Göttern, begegnet, ist es wie ein Aufstieg zum Olymp.
Der erstmals Meisterwerke der Malerei und Bildhauerei nebeneinander oder gegenüber zeigt. Gut 700 Gemälde und über 400 Skulpturen laden zum Betrachten ein.
Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Tschüss, sagt Christoph Prössl.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.